Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, meinem bevorzugten Bitcoin-Broker. Und wenn ihr den Code Was Bitcoin bringt in einem Wort nutzt, dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren und unterstützt den Kanal 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten. Code Was Bitcoin bringt. Und jetzt geht es los mit der ersten Folge nach Bitcoin ETF. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, habe gesagt, das ist eine neue Zeitrechnung und ich habe den perfekten Gast für diese Folge gefunden. Tatjana Puhan, sie war vor ungefähr einem Monat, vielleicht waren es schon 2, im schweizerischen Fernsehen, hat dort perfekt Bitcoin erklärt. Da habe ich mir gedacht, okay, die muss ich sofort einladen. Sie ist Chief Investment Officer bei Copernicus Wealth Management, seit vielen Jahren in Bitcoin dabei, lebt in der Schweiz, denkt liberal und gibt uns jetzt ihre Perspektive aus Perspektive eines Finanzprofis, der selbst schon sogar einen Bitcoin-Fonds gemanagt hat. Gleich geht's los mit dieser spannenden Folge. Bitcoin, eine neue Zeitrechnung, hat begonnen. Viel Spaß. Ich freue mich heute am Tag nach der ETF-Entscheidung in Amerika begrüßen zu dürfen Tanja Puhan. Hallo Tanja.
Hallo, freut mich auch.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist uns allen aufgefallen durch deinen Auftritt im Schweizer Fernsehen vor ungefähr einem Monat, wo du Bitcoin perfekt erklärt hast. Ich habe damals auch ein Video dazu gemacht und dich natürlich gleich gefragt, ob du in den Podcast kommen wollen würdest. Du bist Chief Investment Officer bei Copernicus Wealth Management in der Schweiz, ist das richtig?
Ja, genau, das stimmt.
Was ist denn deine Story?
Meine Story ist, dass man einfach Bitcoin nicht abtun sollte als etwas Böses und Schlimmes, einfach nur, wenn man vielleicht neue Technologie nicht versteht und sich auch nicht damit richtig auseinandersetzen möchte, sondern dass man erstmal wirklich selber schauen sollte, worum es geht und dass man durchaus erkennen kann, dass Bitcoin das Potenzial hat, ein alternativer Wertstandard zu sein und dass man das eben mal anerkennen sollte.
Und was ist deine persönliche Story? Also das ist gut, dass du gleich reinspringst quasi in das Thema, aber wir wollen erst mal wissen, quasi, wer bist du denn? Weil du bist in der Schweiz, du bist offenbar keine Schweizerin.
Ja, das hört man. Ja, genau. Also ich selber bin ursprünglich aufgewachsen und geboren in Hamburg. Bin halb Deutsche, halb Bulgarin. Habe dann aber mein Studium schlussendlich eigentlich viel mit Finanzen zu tun gehabt, habe auch das Doktorat dann gemacht in der Schweiz und in den USA, in Chicago, und habe mich dann aber schlussendlich entschieden, nicht in der Wissenschaft zu bleiben, sondern in die Industrie zu gehen und eigentlich so einen Ansatz zu haben, wo ich so ein bisschen immer noch in der Wissenschaft bin, in der Forschung, auch in der Lehre, an der Uni, und auf der anderen Seite aber auch mit beiden Beinen im Markt stehe und dadurch sehe, was wirklich passiert. Genau, und dann habe ich einfach die letzten Jahre habe ich bei unterschiedlichen auch großen Asset Managern und quantitativen Asset Managern verbracht und hier Anlagen geleitet und unter anderem auch Krypto Strategien gemanagt und einen Bitcoin-Fonds gemanagt und so weiter, sodass ich doch jetzt einige Jahre Erfahrung in dem Bereich sammeln durfte.
Das war noch vor deiner Zeit bei Copernicus.
Ja, genau.
Und da hast du tatsächlich einen Spot-Bitcoin-Fonds gemanagt.
Genau, die Firma, für die ich zuvor gearbeitet habe, ist eigentlich eine der ersten im Markt gewesen mit einem Fonds, der die Bitcoin-Performance repliziert, und zwar mit physischen Bitcoin-Investments und das auch wirklich sehr gut macht, also viel besser als Zertifikate, ohne dass ich jetzt hier allzu viel Werbung machen möchte. Und dadurch habe ich dann eben auch wirklich Zeit gehabt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch dann mit anderen Kryptothemen natürlich. Eben insbesondere auch mit Bitcoin und mit der Investmenthypothese, die dahinter stehen kann, die schon noch sehr anders ist als die Investmenthypothese, die man für Investments in andere Kryptowährungen haben kann. Und daher kommt eben eigentlich auch, dass ich persönlich eben durchaus einen sehr deutlichen Fall dafür sehe, dass man Bitcoin eigentlich als so eine Art digitales Gold in seinem Asset-Mix als Investor betrachten kann.
Du hast, du hast im Grunde ganz konkrete Erfahrung damit, was jetzt die Manager von BlackRock und von Fidelity und so weiter mit ihren ETFs dann machen werden müssen.
Ja, genau. Das ist etwas, was eigentlich wir damals in der Firma schon seit 2017 betrieben haben und was wir eigentlich versucht haben, den Investoren schon klar zu machen, seit der Raumerzeit, genau. Als BlackRock noch davon geredet hat, dass es digitales Geldwäsche ist, Bitcoin, und da haben wir schon eine andere Meinung dazu, genau.
Wie bist du selbst dazu gekommen, zu dieser Meinung? Weil es ja, man muss ja, ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung, man muss ja ein gewisses Selbstvertrauen dann auch irgendwann entwickeln, was das Thema betrifft, um gegen den Strom quasi zu schwimmen.
Ja, genau. Ich finde es deswegen ganz wichtig, dass man sich selber mit dem Thema beschäftigt. Also, dass man quasi auch nicht nur nachplappert, was irgendwie andere sagen, sondern dass man sich eine eigene Meinung bildet. Aber wenn ich mir zum Beispiel Bitcoin anschaue, dann gibt es einfach ganz objektive Eigenschaften, die Bitcoin hat, die eben normalerweise ein alternativer Wertstandard haben muss. Sowas wie, es ist nicht verderblich, es kann nicht einfach von außen darauf zugegriffen werden, es sei denn eben man verliert seinen Private Key oder so. Außerdem ist es nicht inflationär, das ist eben auch ganz wichtig und ein wichtiger Unterschied zu anderen Kryptowährungen. Und so kann man eine ganze Reihe von Eigenschaften aufzählen, die eben dazu führen, dass man sagen kann, ja, eigentlich hat Bitcoin durchaus Eigenschaften, die eben auch zum Beispiel Gold hat. Aber der sehr große Vorteil von Bitcoin ist, dass es extrem fungibel ist. Und dass ich natürlich dadurch, wenn ich jetzt jemand bin, der eben diesen Vermögenswert benutzen möchte und vielleicht auch aus dem Land schaffen möchte oder eben irgendwo sicher damit sein möchte, habe ich es viel einfacher mit Bitcoin das zu machen als mit Gold. Und ich kann auch, selbst wenn ich denke, dass Bitcoin eigentlich nicht unbedingt dafür gedacht ist, als tägliches Zahlungsmittel eingesetzt zu werden, aber ich kann es dennoch auch, wenn es denn sein muss, deutlich einfacher als Zahlungsmittel einsetzen, als ich das mit Gold kann. Und so sehe ich eigentlich von dieser Seite aus auch viele Vorteile, die halt Bitcoin mit sich bringt, im Gegensatz zu Gold.
Ist es ganz lustig, mir in dem Moment, ich bin heute vor einer Stunde ungefähr ins Büro spaziert hier in Wien und da ist mir ein Wertetransport der Nationalbank entgegengekommen. Vorne zwei gepanzerte Polizeiautos, dann ein riesiger gepanzerter Truck und dahinter zwei gepanzerte Polizeiautos. Und da dachte ich mir, naja, mit Bitcoin wären das zwei Klicks und dann kannst du auf Mittagspause gehen.
Ja, genau, so ist das. Also ich denke halt auch zum Beispiel, Bitcoin war so sehr exponiert, auch jetzt in der Vergangenheit. Ich denke, wenn es Hacker geben sollte, die da in der Lage sind, wirklich das zu hacken und irgendwas zu manipulieren, dann wäre das wahrscheinlich sicherlich schon passiert. Ich glaube, das haben wahrscheinlich schon einige versucht. Aber eben auch aufgrund dessen, dass man eben einen etwas langsameren Bestätigungsmechanismus hat, der eben durchaus auch ja, der eben durchaus auch schwierig zu knacken ist, hat es da auch keine Probleme gegeben. Und wenn man jetzt eben, wie gesagt, nicht auf seiner eigenen Seite vielleicht gerade die Sicherheit von seinem Wallet und die Sicherheit von seinem Private Key nicht vernünftig managt, dann hat man eigentlich wahrscheinlich bei Bitcoin ein deutlich geringeres Sicherheitsrisiko, als eben, wenn man Geld hat, Bargeld oder Gold oder irgendwie sowas.
Sind diese Fondslösungen, diese ETFs, die da jetzt kommen, für diese Form der Bitcoin-Nutzung deiner Meinung nach eine Gefahr, also dass quasi die Leute dann faul werden können, weil sie sich gar nicht mehr selbst mit der Technologie beschäftigen müssen?
Im Prinzip ist es egal, weil was ich halt wichtig finde, ist bei diesen ETFs, dass man ja eben nicht mit Futures handelt, sondern dass man eben wirklich physisch auch Bitcoin kaufen kann oder dass physische Replikation passiert, weil das ist eben das Wichtige, weil viele Produkte, die bisher auf dem Markt waren, so Zertifikate und so, da wurde dann einfach viel über Futures gemacht, was eben zu sehr großen Verzerrungen in den Renditen geführt hat. Und von daher ist das Prinzip, was diese ETFs machen, ist genau richtig und ist auch, was eben so ein Anleger vielleicht haben möchte. Und so eine Fondslösung bietet natürlich auch Vorteile für den Investor, im Gegensatz zu, wenn man sich das selber kauft. Also das heißt, man muss eben nicht selber auf die Sicherheit des Wallets achten und wo man den Private Key hat und so. Das heißt, diese ganzen technologischen Probleme, die man vielleicht haben kann und von denen ich denke, dass vielleicht auch einige Leute damit Probleme hatten, die hat man dann nicht mehr. Und auf der anderen Seite, jetzt unabhängig mal von den technologischen Problemen, wenn sowas wie ein Erbschaftsfall auftritt oder irgendwie sowas, ist es natürlich auch deutlich leichter, wenn man einen Fonds übertragen muss, wie als wenn es irgendwie ein digitales Wallet ist.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet. Und man muss das natürlich auch sehen aus der Perspektive vielleicht einer Institution. Also wenn ich jetzt als Firma Bitcoin kaufen möchte, dann muss ich mir entweder überlegen, wie mache ich das mit einer Multisig-Solution etc. oder ich mache es genauso, wie ich es mit allen anderen Wertpapieren auch mache, bei meinem Broker.
Ja, ganz genau. Also das ist natürlich ein Problem auch gewesen, was zum Beispiel auch große institutionelle Investoren hatten oder also zum Beispiel so Pensionskassen oder große Endowments und so, dass die halt auf irgendwas ausgerichtet sind, wo sie irgendwie eine Linie in ihrem Portfolio haben, was eben ein Fonds ist, was eben ganz normale Custody kann und wo sie jetzt nicht hingehen müssen und selber eine eigene Handelsinfrastruktur aufbauen müssen, eben mit Multisig oder ja wie auch immer das dann gelöst ist, weil dann müssen sie halt quasi wie einen extra Experten dafür haben, der weiß, wie man sowas macht, weil zum Beispiel Multisig-Wallet, wir beide wissen vielleicht, was das ist, aber ich glaube so der Standard 0815 Treasurer hat keine Ahnung davon und von daher hilft natürlich jetzt diese institutionelle Verpackung hilft einfach dabei, das salonfähig zu machen und das halt sozusagen für jeden irgendwo relativ einfach zugänglich zu machen und auch zu reasonablen Kosten, weil das sollte man auch nicht vergessen. Natürlich konnte man auch jetzt schon zum Beispiel auf seinem Revolut-Account oder sowas auch Bitcoin handeln und sowas, das war dann auch deutlich einfacher, aber da hatte man dann eben auch eigentlich nicht wirklich gute Sicherheitsproblematik geregelt und man hat riesige Handelskosten gehabt und so weiter. Und das ist alles wesentlich transparenter und besser dann über so ein ETF gelöst.
Wie bist du denn bei dem Thema gelandet? Ganz persönlich, was war deine erste Connection zu Bitcoin?
Meine erste Connection ist ganz, ganz lange her. Ich weiß noch, da war ich noch im Doktorat, 2012 oder so. Und da war einer meiner Kollegen im Doktorat, der war so ein wirklich, kann man sagen, IT-Spezialist. Und hat mir da erzählt von Bitcoin. Und so, ja, dieses Bitcoin und so. Und ich so, was erzählt er mir da eigentlich und was meint er damit? Und so habe ich mich dann mal ursprünglich angefangen, damit zu beschäftigen und dafür zu interessieren, was das ist. Und was halt auch ganz interessant ist, wenn man sich das dann näher anguckt, dann erinnert einen das an Dinge, die eigentlich Hayek beschrieben hat. Also Hayek, der alte Hayek, ja genau. Und zwar hat er ja eigentlich ganz stark kritisiert dieses Fiat-Currency-System. Man hat gesagt, ja gut, es gab Gründe, warum der Goldstandard nicht funktioniert hat. Das lag nicht im Goldstandard selber, sondern daran, wie er eigentlich angewendet wurde, nämlich falsch. Aber dieses Fiat-Currency-System wird früher oder später dazu führen, dass die Menschen anfangen werden, private Geldsysteme zu haben. Und im Prinzip hat er das beschrieben, was sich jetzt quasi digital über Bitcoin entwickelt hat. Und da habe ich dann mit einmal eben so einen Aha-Effekt gehabt und gesagt, so, ja, stimmt, irgendwie, das scheint mich irgendwie daran zu erinnern. Und seitdem fand ich das dann irgendwie spannend und interessant. Und habe dann eben diese Reise mit weiterverfolgt. Wie sich das dann weiterentwickelt hat, liquider wurde, der Markt institutionalisiert hat und so weiter.
Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das könnte wirklich diese Hayek-Story sein, dass es wirklich, also weil die Vorstellung, die meisten Menschen auf der Welt glauben, dass da der Staat über dem Markt steht, ja, und dass ultimativ der Markt niemals stärker sein kann als das, was vorgegeben wird. Gestern erst wieder auf Twitter Isabel Schnabel aus der EZB auf die Frage, warum der Euro einen Wert hat, hat sie gesagt, der Euro ist nicht gedeckt durch Gold oder Silber, sondern nur, weil Menschen ihn nutzen und wir euch dazu zwingen. Wann war der Punkt, wo du meintest, okay, das könnte jetzt wirklich sowas sein?
Ja, ich würde sagen, also eben so 2016, 2017 herum hat man einfach gemerkt, es gibt immer mehr Volumen, es gibt immer mehr, also sozusagen Adoption von Bitcoin. Sicherlich auch dadurch getrieben, dass immer mehr so Zweifel aufgrund von QE und sowas aufkamen bei den Menschen, dass man gesagt hat, so ist es wirklich so gut, was die Zentralbanken da alles so machen und können wir da wirklich so Vertrauen drin haben, längerfristig. und auch eben hohe Staatsverschuldungen und so weiter. Und da hat man einfach gesehen, dass das wirklich sich langsam etabliert als Marke, weil eben es stimmt halt schon, also genauso wie Gold. Schlussendlich hat Gold einen Wert oder ist eben auch so ein alternativer Wertstandard, weil wir uns darauf geeinigt haben. Es hätte auch jedes andere Metall irgendwie sein können. Es gibt viel mehr Metalle und viel ältere Metalle schlussendlich als Gold. Und das hängt eben auch davon ab, dass man das sozusagen gegenseitig akzeptiert irgendwo als Wert, dem oder als etwas, dem man einen Wert halt zuweist. Und so ist es dann mit den Fiat Currencies natürlich irgendwo auch. Nur das Problem bei den Fiat Currencies ist einfach, dass sie im Prinzip infinit inflationär sein können, weil einfach die Zentralbank die Gelddruckmaschine anschmeißt und dann hat es für mich eben irgendwann keinen Wert mehr. Und das ist ja auch das, was man zum Beispiel in der Weimarer Republik als Problem gesehen hat, und so weiter und so weiter. Also das denke ich einfach, dass es schon jetzt bestimmt 5, 6 Jahre mindestens so ist, dass man sagen kann, das hat sich wirklich etabliert und das ist auch leichter zugänglich geworden und ja, und verdient einfach wirklich auch als seriöses alternatives Wertanlageobjekt sozusagen gesehen zu werden.
Ist das auch in anderen Bereichen des Schweizer Finanzplatzes angekommen?
Ich würde sagen, die Schweiz war ja bis zu einem gewissen Grad auch schon immer so eine Art Pionier in dem Bereich. Also wir haben ja so Bitcoin Valley oder Crypto Valley auch bei uns, so die ganze Region Zug, Zürich und so. Und also wir haben sehr, sehr viele Unternehmen hier, die sich mit dem Thema befassen und die auch immer versucht haben, das Thema voranzutreiben. Es gibt auch Konferenzen und so weiter. Also ich würde sagen, erstaunlicherweise die Schweiz, der man ja immer so ein bisschen sagt, dass alles so langsam ist und so, war hier mal wirklich so ein bisschen ahead of the curve, würde ich sagen. Auch es gibt viele Städte oder Kantone in der Schweiz, da kann man mit Bitcoin oder mit Tether bezahlen. Wirklich als weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel eine Immobilie kauft im Tessin, dann kann man das mit Bitcoin oder mit Tether bezahlen, ne? Und es gab auch viele Projekte auf, zum Beispiel im Kanton Tessin auch gab es Projekte, da sozusagen ein eigenes Coin zu haben und so. Und es gibt Kantone, da kann man seine Steuern bezahlen mit Bitcoin. Also es gibt eben hier durchaus viele, viele Initiativen. Ich glaube, das ist auch davon getrieben, dass man in der Schweiz allgemein so ein bisschen die individuelle Unabhängigkeit so hochstellt und eben auch Freiheiten zulässt, alternative Wege zu gehen, und ich glaube, das hat das alles ein bisschen gefördert.
Ja, das ist wiederum etwas, was wir Österreicher uns nicht so gut vorstellen können, obwohl wir eigentlich ähnlicher sein sollten als die Schweizer, als wir sind, aber individuelle Freiheit, auch wenn Hayek ein Österreicher war, ist uns leider abhanden gekommen. Ja? Also vielleicht ändert sich das jetzt auch mit Bitcoin wieder ein bisschen, wenn die Bitcoiner nach Wien pilgern, aber hier gibt es nichts mehr zu sehen von Hayek und nichts mehr zu sehen von Mises, und das Institut, das sie gegründet haben, das macht auch keine Austrian Economics mehr. Es ist leider so.
Ja, leider ist auch so dieses ökonomische Denken ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also gut, ich bin auch persönlich jemand, ich mache auch mit Computern rum und Machine Learning und so, aber leider wird auch so ein bisschen das unterschätzt heute, so dieses, was eben die Austrian School schlussendlich gemacht hat, einfach auch erstmal so über Konzepte wirklich nachzudenken und sich da sozusagen eine Intuition zu entwickeln für etwas. Und dann kann man sich vielleicht an seinen Computer setzen und dann irgendwie Daten analysieren und so. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch etwas, was wir vielleicht ein bisschen mehr wieder tun sollten.
Lustigerweise hatte die EZB in ihrem ersten Paper zu Bitcoin schon 2012 die Austrian School drinnen. Da hat man die noch rausgekramt. Nachher hat man sich damit nicht mehr beschäftigt, leider Gottes. Was bedeutet das denn jetzt mit den ETFs aus Sicht der Marktakzeptanz? Werden wir jetzt wirklich sehen, dass Bitcoin A ein Mainstream-Asset wird, das wirklich also Mama und Papa in ihren Portfolios haben, zumindest in Amerika, und dann gibt es Derivative darauf? Und was sind da für Auswirkungen zu erwarten?
Ja, also ich glaube, es trägt sicher dazu bei, dass das Vertrauen noch weiter steigt, weil man sich sagt, gut, wenn so Institutionen wie BlackRock oder wenn eben auch so eine Institution wie die SEC schlussendlich ihr grünes Licht dafür gibt, dann muss da schon irgendwie mehr dahinter stehen, und dann ist es vielleicht doch nicht so was ganz Böses und Schlimmes irgendwie. Also ich denke, das wird sicherlich zur Vertrauensstärkung beitragen und dazu, dass jetzt dann immer mehr Leute das auch akzeptieren als etwas, was man eben als alternativen Wertstandard sehen kann. Und natürlich, es gab ja auch schon jetzt in der Vergangenheit eben so über Zertifikate und so weiter, gab es ja die Möglichkeit, dass auch sozusagen der Durchschnittsanleger investieren konnte. Aber ich denke, wie gesagt, jetzt ist es einfach viel fairer und viel besser möglich, das zu tun. Und das wird sicherlich meiner Meinung nach dazu beitragen, zum Beispiel, dass immer mehr im Wealth Management sowas auch systematisch in Model Portfolios genommen wird, dass man immer mehr darüber redet. Und damit wird dann auch immer mehr Adoption halt kommen. Das ist meiner Meinung nach was, wo man jetzt vielleicht nicht so ganz kurzfristig unbedingt von einem Monat auf den nächsten das erwarten sollte, aber wo ich denke, dass sich das positive Momentum, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, einfach weiter fortsetzen wird. Weil wir haben das ja schon über die letzten Jahre gesehen, dass es immer mehr ein Thema wird, dass es immer mehr nachgefragt wird, auch auf Kundenseite, dass da immer mehr dann Häuser kamen, die auch eben überlegt haben, sowas auf ihre Fondsempfehlungslisten zu setzen und so weiter. Und das wird jetzt eben noch weiteres Momentum bekommen und das wird sich jetzt weiter fortsetzen. Und wenn das jetzt nicht so abgesegnet worden wäre, dann wäre wahrscheinlich schon das Risiko da gewesen, dass dieses Momentum sich eben nicht weiter fortsetzt und eben Zweifel eher die Oberhand gewinnen.
Gut, das Timing ist ziemlich perfekt, nicht? Mit dem Halving nächstes Jahr, weil auch die Bitcoin-ETFs von BlackRock etc., die wollen ja auch nicht mit in einen Bärenmarkt hineinstarten. Das macht auch keinen schlanken Fuß.
Genau, Timing ist natürlich immer so ein Punkt, der sehr wichtig ist bei allen Investmentstrategien. Ja, und von daher denke ich auch, dass es jetzt wirklich ein guter Moment war. Aber ich denke auch, dass man dann auch viel noch weiter so Education betreiben sollte mit Investoren. Dass eben auch zum Beispiel, wenn wir sehen, dass wir nach dem Halving noch einen gewissen Bärenmarkt haben, dass es eben dann nicht gerade alle Panik bekommen und so, und dass man einfach die Dinge versteht, was bedeutet das überhaupt, warum kann das dann Preisauswirkungen haben, wie muss ich das verstehen, und vielleicht auch, wie kann ich eigentlich so eine Art fundamentalen Wert von Bitcoin verstehen, weil was vielleicht schon auch man sagen muss, ist, dass natürlich in den letzten Jahren auch immer wieder viel Spekulation in dem Preis war und den eben auch betrieben hat und die Volatilität des Preises mit angetrieben hat. Und da denke ich auch, dass es Sinn macht, dass man den Investoren halt erklärt, okay, warum fundamental gesehen kann es eben wirklich einen Case dafür geben, dass es man einen bestimmten Wert erwarten kann von einem Bitcoin. Und wie muss man diese Preisschwankungen vielleicht sehen und wie kann man auch mit diesen Preisschwankungen umgehen, die kurzfristig eben auftreten können, wenn da irgendwelche Investoren rein und rausgehen, eher aus spekulativen Gründen.
Jetzt hast du schon, und das finde ich sehr schön, ein paar Mal das Wort Wertstandard erwähnt. Und ich glaube, wenn man sich in der Bitcoin-Welt bewegt, dann merkt man, dass die Menschen wirklich Bitcoin eben zu ihrem Standard machen, langsam, aber doch. Ich glaube, dass solche ETF-Produkte es noch einfacher machen. Ich kann so auch für mich das Risiko streuen, weil man vergisst oft bei Investments, es sind keine Fußballmannschaften. Also man kann sich ja für mehrere entscheiden und auch für mehrere Arten. Das heißt, ich kann einen Teil meiner Bitcoin in Self-Storage halten, einen Teil meiner Bitcoin in Paper-Bitcoin sozusagen halten. Glaubst du, dass das Auswirkungen hat auf die traditionellen Märkte, also dass das Geld, das jetzt abgespeichert ist, um Wert zu halten in einem S&P 500 Index oder so weiter, dass das in Richtung Bitcoin fließen könnte?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese riesige Marktkapitalisierung, die wir heute im Aktienmarkt zum Beispiel haben, dass die jetzt irgendwie seriös unter Druck gerät, wenn die Anleger anfangen, ein bisschen mehr in Bitcoin zu investieren. Also das ist ehrlich gesagt schwer vorstellbar. Ich denke halt, dass einfach natürlich insgesamt es Zeiten gibt, wo Investoren einfach andere Vermögenswerte suchen, weil sie sagen, gute Aktien, wenn zum Beispiel sagen wir so, wir haben eine Rezession, oder? Dann ist tendenziell Aktien vielleicht weniger interessant. Dann versuchen Investoren auf andere Vermögenswerte zu gehen und dann haben sie eben früher vielleicht auch mehr Gold gemacht oder mehr sind irgendwie Immobilien oder was auch immer gegangen und jetzt vielleicht spielt in Bitcoin auch eine seriöse Rolle. Also ich glaube, da ist genug Platz, sage ich mal so, für Bitcoin, ohne dass es jetzt notwendigerweise zum Beispiel sowas wie Aktienpreise runtertreiben würde. Das würde mich jetzt eher wundern, ehrlich gesagt. Aber eben zum Beispiel sowas wie Gold und Goldfonds oder irgendwie sowas, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das einfach auf weniger Interesse jetzt stößt. Und dass das halt eher vielleicht dann sich so ein bisschen aufteilt, eben zwischen Bitcoin und Gold, und die ältere Generation wird sicherlich immer noch Gold bevorzugen und sich da sicherer fühlen. Ich denke gerade die junge Generation, und das ist eigentlich so die Generation, die ja dann immer mehr sozusagen übernehmen wird, die, denke ich, für die wird so eine digitale Option deutlich valabler sein.
Aber Es muss trotz allem die klassische Nutzung von Bitcoin in Self-Storage als Wertstandard, als self-souveräner Wertstandard muss erhalten bleiben, um einfach auch dieses Value-Versprechen zu haben, oder? Weil wenn die ganze Welt das Ganze nur als reine Spekulation hält, und das ist es ja nicht, wenn ich es nutze als meinen Wertstandard, dann haben wir wirklich, dann das stelle ich mir irgendwo problematisch vor. Also das heißt, und ich denke mir auch, dass also meine Perspektive ist, dass sozusagen Geschäftsmodelle, die auf Bitcoin aufbauen im Internet, das steht erst ganz am Anfang. Und für die werde ich dann auch unter Anführungszeichen richtige Bitcoin brauchen. Also am Lightning Network fange ich mit einem ETF-Anteil nichts an zum Beispiel.
Ja, also ich denke halt persönlich, für mich ist der Unterschied da zwischen mein eigenes Wallet zu haben, da ETF irgendwie rein, Bitcoin reinzutun und irgendwo im Cold Storage oder irgendwas zu haben, ist nicht viel anders als ein ETF zu haben, der physisch Bitcoin kauft. Es ist einfach nur eine andere Form sozusagen dessen, wie ich es aufbewahre. Und das eine Mal bewahre ich es auf in einer Fondshülle, wo es aber auch segregiertes Vermögen ist und wo dann sozusagen dieses Storage von irgendjemand anderem gemacht wird und jemand anders die Verantwortung einfach dafür hat und ich dafür vielleicht eine Gebühr bezahle und es auslage, aber ich mich selber sozusagen die ganze Arbeit damit habe. Aber im Prinzip rein vom Investment her ist es ja eigentlich dasselbe. Und das kann ich dann haben eben als langfristige Wertanlage, das kann ich aber auch haben als kurzfristig natürlich. Also das ist je nachdem. Also da sehe ich eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Mhm. Jetzt, wenn ich Bitcoin als Zahlungsmittel wirklich benutzen möchte und eben nicht als alternativer Wertstandard, weil für mich ist eigentlich also ich meine, ich benutze ja Gold eigentlich auch nicht auf täglicher Basis als Zahlungsmittel und deswegen ist man ja auch nicht in Gold investiert, sondern man ist in Gold investiert, um auf der einen Seite möglicherweise einen Puffer zu haben im Portfolio, wenn eben andere Vermögenswerte wie eben Obligationen oder Aktien und so, wenn da sozusagen alles sich auflöst, mehr oder weniger. Und natürlich das physische Gold, dass man sagt, im schlimmsten Fall aller Fälle, dass ich dann immer noch irgendwas physisch hätte, auf das ich zugreifen kann und womit ich dann, weiß ich, Tauschhandel oder sowas betreiben kann. Genau, und das hätte ich ja bei einem ETF-Fall dann ähnlich, wie wenn ich jetzt zum Beispiel so einen physisch hinterlegten Gold-ETF oder sowas kaufen würde. Ich denke halt, das Lightning Network zum Beispiel ist halt einfach in sehr, sehr Kinderschuhen noch. Also das ist wirklich, finde ich jetzt aktuell noch nicht so einfach benutzbar, ist auch von der Sicherheit her noch nicht so gut und so. Und bis das halt mal wirklich ernsthaft nutzbar ist und damit man das so für tägliche Zahlungen oder sowas nutzen kann, ist meiner Meinung nach noch ein ganzer Weg zu gehen.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Ja, ich nehme das jetzt mal symbolisch für quasi Layer 2 Solutions auf Bitcoin, dass ich sage, ich kann es. Es gibt einfach gewisse oder es wird gewisse Geschäftsmodelle online geben, die mit Fiat Money gar nicht möglich sind, sage ich mal. Also Mikrozahlungen, solche Geschichten. Ich weiß jetzt auch nicht, was das alles sein kann. Also es gibt ja zum Beispiel auch schon Lightning Paywalls für Blogs. Ich weiß schon, dass sich das noch nicht durchgesetzt hat, aber das funktioniert, ist schon spannend, weil ich muss dann keine Daten angeben, ich muss meine Kreditkartendaten nicht raussuchen und solche Sachen. Ja. Aber glaubst du, so wie Sailor, dass Bitcoin langfristig Gold komplett demonetisieren wird?
Ich weiß nicht, ob das komplett passiert. Das ist für mich schwierig, jetzt irgendwie einzuschätzen. Aber wie gesagt, ich denke einfach, auch mit dem Wechsel der Generationen wird es definitiv zumindest, oder hat es das Potenzial zumindest, definitiv dieselbe Position einzunehmen. Also dazu muss man auch noch sagen, also ich ganz persönlich finde es ehrlich gesagt furchtbar, wenn man sich mal anschaut, unter was für Bedingungen Gold abgebaut wird, also in den meisten Fällen. Und ich meine, da sollten wir uns einfach nicht schönreden drüber. Von daher denke ich irgendwie auch, dass Bitcoin, auch wenn alle sagen, oh, das verbraucht aber so viel Energie und so, ich glaube, diese Energiefrage lässt sich relativ einfach noch lösen über auch alternative Energie und so. Also da können wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast zu machen. Aber ja. Ich denke halt einfach so, was das halt angeht, Finde ich es auch erstaunlich, dass da so wenig drüber nachgedacht wird, gegeben, wie viel Nachhaltigkeit eigentlich heute ein Thema ist. Und ich finde, Gold ist eigentlich so ziemlich einer der unnachhaltigsten Vermögenswerte, die man so in seinem Portfolio haben kann.
Ich meine, ich bin ein alter Goldfan und ich habe auch zum Beispiel mein Gold nicht so wie andere komplett abverkauft. Mein Argument war immer, auch aus Perspektive des Goldfans, also von mir aus können wir gerne aufhören, Gold zu schürfen. Also das, aber ich weiß, was du meinst. Und ich sag mal, das ist dann für mich auch der Beweis dafür, dass diese Argumente gegen Bitcoin, was den Energieverbrauch und so weiter betrifft, dass die auch nicht ehrlich überlegt sind, weil man gleichzeitig ja sagen müsste, na gut, aber was ist denn mit Gold? Ja? Die Notenbanken halten 30.000 Tonnen Gold. Und da redet keiner über die Art und Weise, wie das geschürft wurde. Wahrscheinlich von Sklaven vor 200, 300 Jahren. Ja? Weiß man ja nicht. Ja? Aber Gold ist offline sozusagen die ultimative Offline-Transaction, ultimative Off-Chain-Transaction. Ich glaube schon, dass Gold weiterhin eine Rolle spielen wird, aber ich traue es mir auch nicht irgendwie konkret zu sagen, ja. Muss man auch sagen.
Ja, ich meine, natürlich, was einfach klar ist, ist in dem Moment zum Beispiel, wo wir keine Energie haben, also wo Strom weg ist und Internet weg ist und so. Es ist zwar toll, wenn man dann auf seinem Server irgendwo irgendwelche Bitcoin rumliegen hat, aber die bringen einem dann natürlich auch nichts, oder? Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie von irgendeinem, was weiß ich was, Super-GAU-Szenario ausgehen und wir irgendwie back to the middle age sind, dann werden natürlich digitale alternative Wertstandards auch nichts uns bringen, weil wir dann nicht mehr digital sind. Aber die Frage ist halt, was passiert dann halt überhaupt mit unserer heutigen Welt? Also, und ich bin da jetzt, glaube ich, nicht so ein Schwarzmaler, der so dermaßen den letzten Tag der Welt anbrechen sieht oder so, dass ich jetzt irgendwie dieses Szenario in meine persönlichen Überlegungen halt mit einbeziehe.
Ja, also wenn der Strom langfristig ausfällt, sind Bitcoin meine letzte Sorge. Ja? Genau. Und mit meinen ein Unze Philharmoniker-Münzen kann ich dann auch nicht zum Bäcker laufen. Ja? Der wird sie schon nehmen für zwei Brötchen, aber dann bin ich sie auch los. Also, ja,
die Frage ist auch, wie er die Brötchen macht, weil er wahrscheinlich einen elektrischen Ofen hat und
Da musst du zum Pizza, in die Pizzeria.
Die ja, genau, Holzofen oder einfach hat. auf die Berghütte, die noch einen Winterraum hat, wo man mit Holz irgendwie den Ofen einheizen kann, ja. Also, mal ganz realistisch, es ist halt einfach so. Ich meine, das ist eben auch zum Beispiel ein riesengroßes Thema. Energie und Sicherheit zu Energie und Strom und so. Und deswegen, wie du sagst, ich meine, in dem Moment, wo wir das nicht haben, haben wir ganz andere Probleme, als was es mit meinem Bitcoin.
Ja, wobei, ich bin auch genauso optimistisch wie du. Bitcoin macht mich optimistisch, nicht nur, weil es auch einen Ausweg liefert, eben aus dem Dilemma jetzt der abwertenden Fiat-Währungen. Was glaubst du denn, wie es da weitergehen wird? Jetzt sind die Zinsen gestiegen, jetzt hat die Fed schon eine Wende eingeschlagen. Ist sozusagen die Epoche der Inflation, geht das jetzt so weiter oder gibt es wieder gegenlaufende Phasen? Was erwartest du für die nächsten ein, zwei Jahre?
Also ich glaube, erstmal muss man ganz vorsichtig sein, damit auszurufen, dass jetzt schon die großen Zinssenkungen beginnen. Mhm. Da denke ich, ist der Markt viel zu optimistisch, was das angeht und eigentlich in dem Sinne auch total inkonsistent, weil da riesenhafte Zinssenkungen eingepreist werden, die für mich dann eigentlich konkurrent werden mit einer massiven Rezession. Und das verstehe ich dann auch nicht, warum dann irgendwie Aktienkurse jetzt noch gestiegen sind. Das heißt, da ist irgendwas ein bisschen, haben die Investoren irgendwie komisch eingepreist, finde ich. Und ich denke, es gibt sehr viele Gründe zu glauben, dass Inflation nachhaltig höher bleiben wird, als wir sie jetzt kannten in den letzten Jahren. Man kann sich mal anschauen, also allein so als langfristige Treiber von Inflation, ja, jetzt mal unabhängig von geopolitischen Krisen, die auftreten können und das auch weiter noch anheizen können. Das muss man übrigens sagen, geopolitisches Risiko ist zurück. Das gab es einfach nicht die letzten 20, 30 Jahre irgendwie. Da hatten wir glücklicherweise nicht so viel darüber nachzudenken. Jetzt ist es aber wieder da. Das heißt, das ist immer der Joker, der irgendwie kommen kann sowieso. Aber dann gibt es auch so Dinge ganz strukturell demografisch. Die Babyboomer, über die wir so viel geredet haben, dass die irgendwann in Rente gehen, die gehen jetzt in Rente. Das heißt, es hält den Arbeitsmarkt eng. Das heißt, das auch hält den Lohndruck relativ hoch und damit auch Inflation. Und dann gibt es auch so Dinge wie Klimawandel, wo ich einfach denke, dass jetzt viele Dinge auch immer schneller sozusagen kommen werden an Auswirkungen von gestiegenen Temperaturen und auch noch weiter steigenden Temperaturen, die auf der einen Seite zu höheren Kosten führen werden und auf der anderen Seite aber auch die zunehmend stärkeren und auch mehr erzwungenen Maßnahmen, die eben Unternehmen treffen müssen, um eben den Emissionen entgegenzuwirken und so, die sich auch natürlich auswirken werden. Also das sind für mich zwei ganz strukturelle, langfristige Treiber, zum Beispiel von Inflation, die man meiner Meinung nach unterschätzt. Und wir sollen auch nicht unterschätzen, es ist immer noch eine riesige Geldmenge im Umlauf. Und das trägt natürlich auch weiterhin dazu bei, dass der Wert des Geldes jetzt nicht unbedingt per se mal steigt, sondern dass ja schon auch die Gefahr besteht, dass Geld eben immer noch nicht so viel wert ist. Und somit denke ich, dass es eben schon durchaus eintreten kann, dass die Inflation auf erhöhten Niveaus bleibt und dass es deswegen auch für die Zentralbanken wenig Raum gibt, jetzt signifikant die Zinsen zu senken. Und dass die Investoren sich da jetzt ein bisschen verrechnen mit den ganzen Zinssenkungen, die sie jetzt schon ausrufen und eingepreist haben.
Es gibt noch die Option eines Crack-Up-Booms, wie Mises ihn beschrieben hat, nicht? Dass die Investoren sagen, naja, die müssen die Zinsen senken, egal was passiert, und werden einfach das, die Währungen weiter zerstören, also halten wir lieber Assets.
Ja, aber dann verliert ja die Zentralbank komplett ihre Daseinsberechtigung. Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Punkt, warum ich denke, dass möglicherweise Zentralbanken Zinsen hochhalten werden über den Punkt einer Rezession hinaus. Also sprich, dass sie vielleicht sogar auch akzeptieren müssen, dass man in eine Rezession fällt. Also gerade das Fed, glaube ich, wird damit auch weniger Probleme haben als ein EZB, weil sie einfach ihre eigene Kredibilität damit verspielen. Und wenn man in einem Fiat-Currency-System sich befindet, dann ist das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man seine Kredibilität als Zentralbank verliert, als der Garantor sozusagen der Stabilität der Währung ja schlussendlich. Und deswegen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne der Zentralbanken ist.
Verstehe, das ist ein interessanter Gedanke, das ist sehr, sehr spannend, das werden wir beobachten im kommenden Jahr. Was ich sehr spannend auch finde, ist, dass das, ich habe selber mal in Argentinien gelebt, vor langer, langer Zeit, aber die haben jetzt nach ungefähr 30 Jahren immer wiederkehrender Hyperinflation endlich gecheckt, dass es vielleicht was mit denen zu tun hat, die für das Geld zuständig sind, und einen Kandidaten gewählt, der die Zentralbank abschaffen möchte. Das heißt, das ist dann, wäre dann sozusagen der Beweis für die ultimative Reputationsverlust der Zentralbank. Glaubst du, dass so etwas auch an anderen Ländern passieren kann? Ich hätte es mir ja nie denken lassen, dass jemand, der auch so wie wir zwei Hayek gelesen hat, jemals mit dem Programm Präsident wird, aber es ist passiert.
Ja, also ich muss gerade sagen, ich meine, Hayek lehnt ja nicht per se Zentralbanken ab, oder? Also das ist jetzt, also ich finde das jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen zu wieder extrem in die andere Richtung wahrscheinlich, was ja passiert. Aber ich glaube halt, Argentinien hat das Problem, es ist einfach auch so ein, wie soll ich sagen, also ein korruptes politisches System irgendwie gewesen, und da sind einfach Dinge passiert, die eben natürlich vollständig das Vertrauen erodiert haben. Und das heißt aber nicht per se, dass Zentralbanken mal immer schlecht und böse sind, aber natürlich, es besteht die Gefahr, dass wenn man so viel Macht an einer zentralen Stelle ballt, dass wenn da dann falsche Entscheidungen getroffen werden, dass das dann irgendwie schlecht ist. Und die Frage ist eben auch, kann eine zentrale Stelle eigentlich so viel Verantwortung haben und eben so kluge Entscheidungen treffen und so das Geschick halt bestimmen. Das ist natürlich schon immer die Frage. Aber ich denke halt, also per se mal, dass es gar keine Zentralbanken gibt, das ist ja auch nicht, dass das Hayek sagt. Hayek macht ja schlussendlich auch einen Fall, wenn man seine Schriften liest, für den Goldstandard und warum eigentlich der Goldstandard funktionieren sollte. Und der Goldstandard setzt ja auch voraus, also da gibt es ja auch sowas wie zentrale Autoritäten, die das steuern. Aber was er einfach sagt, ist, dass ein Problem einfach war, dass die Politik immer wieder das sozusagen vergessen hat, wie das richtig funktioniert, und das falsch angewendet hat. Und da muss man wahrscheinlich einfach bessere Mechanismen finden, wie man eben, wenn man solche zentralen Autoritäten hat, dafür sorgt, dass die wirklich kompetent handeln, unabhängig handeln können, unabhängig von Politik, von Eigeninteressen und von kurzfristigen Views, also bis zur nächsten Wahl oder irgendwie sowas. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deswegen hat ja aber auch zum Beispiel in Deutschland, gab es ja auch als eine Reaktion zum Beispiel, dass die Bundesbank ja extrem unabhängig gestellt wurde und einem immer sehr, sehr wichtig war, diese Trennung von Politik und Bundesbank und dem Ziel von Inflationseindämmung und was man vielleicht wirtschaftspolitisch irgendwie sonst noch machen möchte. Das war ja irgendwie auch eine ganz wichtige Reaktion von den Lehren, die man aus der Weimarer Republik gezogen hat schlussendlich. Aber dass man deswegen ganz dann die Zentralbank abschafft, das finde ich persönlich jetzt auch so ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt.
Also, was ich immer argumentiere, damit, also auch bei Leuten, die sich jetzt vielleicht nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen, ich sage immer, naja, eigentlich ist ja sozusagen Bitcoin eigentlich der Rückkehr einer gewissen Regulierung. Also die Abschaffung des Goldstandards war quasi eine Deregulierung eigentlich des Geldsystems. Und uns fehlt einfach dieses Gegengewicht. Und Bitcoin kann das vielleicht darstellen, aber davon sind wir sicher noch weit entfernt. Also die EZB hat ja gestern auch gesagt, wir kaufen es nicht. Davon sind wir sicher noch weit entfernt. Aber ist das aus heutiger Sicht okay? Weil es sind bei Bitcoin, alles, was bei Bitcoin bisher passiert ist, war ein Jahr vorher noch unvorstellbar, nicht? Also, dass wir jetzt hier sitzen, dass die ETFs zugelassen wurden. Glaubst du, dass eine Nutzung von Bitcoin wirklich als Wertstandard, als Gegengewicht, vielleicht auch sogar auf staatlicher, auf nationaler, auf Notenbankbasis in den Karten ist?
Also ich glaube, bis das in unserer westlichen Welt sozusagen passiert, wird noch sehr viel Zeit vergehen. Aber ich möchte auch nicht ausschließen, dass das dann irgendwann mal auch passieren kann. Aber man muss natürlich schon sagen, Bitcoin ist angetreten gegen dieses System der zentralisierten Autoritäten, die irgendwo Geldflüsse kontrollieren. Ja, also das heißt, in dem Moment, wo sie das machen würden, würden die Zentralbanker irgendwie auch anerkennen, so ja, hey, dass das, was eigentlich entstanden ist, weil irgendwie man mit uns quasi in dem Sinne nicht so zufrieden ist und mit dem, was wir machen, das hat für uns jetzt irgendwo auch einen Stellenwert bekommen, dass wir das gerne in unseren Reserven haben wollen. Also das heißt, wir haben was in den Reserven gegen uns selber irgendwie, wie auch immer. Ja. Ich glaube, bis man da hinkommt, das so zu akzeptieren, dass das trotzdem irgendwie eine valide Möglichkeit ist, wird wahrscheinlich noch einige Zeit vergehen. Aber man hat durchaus gesehen in anderen Ländern, also in Ländern, die eben eher so Entwicklungslandstandard haben, dass ja immer mehr der Bevölkerung auch sagen, ja, das ist unsere Lösung, das ist unsere Zukunft. Und dass vielleicht da die Zentralbanken auch, wenn sie mal wieder Vertrauen haben wollen von ihrer Bevölkerung, dass sie vielleicht dann auch eher auf solche Maßnahmen zurückgreifen, weil einfach die Politik das dann halt auch macht und eben entsprechend die Zentralbanken, wie gesagt, absetzt oder was auch immer oder einfach neue Systeme schafft, um wieder neues Vertrauen der Menschen in das Finanzsystem des Landes zu etablieren, was ja wirklich in Ländern, wenn man sich den Libanon anguckt oder wenn man sich eben Venezuela anguckt oder wenn man sich Argentinien anguckt, also es gibt ja genug Beispiele auf der Liste, wo man sagen kann, da ist das Vertrauen in das Finanzsystem des Landes komplett erodiert. Und da muss man wahrscheinlich einen großen Wurf machen, um das wiederherstellen zu können. Und da kann Bitcoin eben eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und da sehe ich das zuerst passieren. Und bis es dann bei uns ankommt, das ist noch eine ganz andere Frage.
Du hast es wirklich super beschrieben. Die Deutschen haben das nach dem Zweiten Weltkrieg gecheckt. Die haben verstanden, okay, ich brauche eine verlässliche, von der Politik unabhängige Währung und das hat super funktioniert. Ich glaube, in der Schweiz lässt sich behaupten, dass das bis heute ziemlich gut funktioniert. Bei der EZB möchte ich jetzt, also es könnte viel besser sein, sagen wir so. Sie ist zwar formal ziemlich unabhängig, aber was sie tut, gefällt mir nicht so gut. Aber gleichzeitig wird uns ja auch erzählt, dass es geht nur so. Ne? Es wird uns erzählt, es muss einfach, der Staat muss es machen. Aber wie du richtig sagst, die Anreize könnten ja für Länder wie auch die Türkei zum Beispiel, Südamerika, Afrika, könnten ja so gesetzt sein zu sagen als Politiker, okay, ich habe jetzt die Wahl, entweder ich drucke jetzt Geld und mache wieder Inflation und es geht nichts weiter, oder ich setze einfach auf ein externes Geld, das die Lage stabilisiert und gebe meinem Land wirklich eine Chance. Und das fände ich schon... Das sehe ich auch, dass das passieren könnte.
Ja, nee, da stimme ich dir total überein. Also absolut.
Und in der Schweiz, da gibt es ja, Lucius Meisser ist immer bei den Sitzungen und die Schweizerische Nationalbank hat auch schon mal gesagt, sie könnten jederzeit Bitcoin kaufen, sie haben nur keinen Bock. Wann wird es da ankommen?
Ja gut, ich kann jetzt schwer sagen, was die S&P machen wird, das weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach, die Schweizer haben immer wieder bewiesen, dass sie bereit sind, individuelle Wege zu gehen und bei der SMB, ich meine, die ist jetzt nicht unbedingt im Ruf, immer so vor allen herzugehen und irgendwie der Pionier zu sein. Von daher würde es mich jetzt wundern, wenn die jetzt das jetzt direkt bald machen würden. Aber ich habe da auch keine Informationen. Aber ich glaube, die SMB hat so ein Vertrauen auch in der Schweizer Bevölkerung, dass sie ihren Job gut machen und richtig machen und dass da irgendwie sinnvoll gehandelt wird, dass ich glaube, sie auch weniger damit aktuell ein Problem haben. Ich glaube, das größere Problem der SMB ist aktuell der Schweizer Franken und der starke Schweizer Franken und ob das möglicherweise was ist, was wir, wo wir mal rangehen müssen, weil das vielleicht einen Impact auf die Wirtschaft hat. Ich glaube, aktuell kommt die Wirtschaft immer noch ganz gut damit klar. Aber das ist, glaube ich, eher das drückendere Problem aktuell. Und das ist wie ein Luxusproblem natürlich für eine Zentralbank, wenn ihr Problem ist, dass ihre Währung zu stark ist. Also dass eigentlich wie zu viel Vertrauen in einer Währung ist, anstatt zu wenig.
Das stimmt natürlich. Wenn die SNB jetzt Bitcoin kaufen würde, würde das den Franken nur noch weiter stärken. Das wird sie nicht wollen.
Ja, also ich denke halt, die SNB vielleicht würde eher darüber nachdenken, Zinsen senken zu müssen oder früher Zinsen senken zu müssen, auch als die EU, um halt über den Effekt des Zinsdifferenzials vielleicht auch die Währung ein bisschen abwerten zu können. Mhm. Und das kann sich erlauben, weil die Inflation bei uns eigentlich hier immer relativ, wie soll ich sagen, im Rahmen war. Also jetzt auch also in der EU und in den USA haben wir viel höhere Inflation gesehen, als wir es jetzt in der Schweiz gesehen haben in den letzten Jahren. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen Sondereffekte in der EU teilweise gehabt, weil es gab Länder wie Deutschland, wo meiner Meinung nach der Handel auch extrem lange gewartet hat darauf, massiv die Preise anzuheben und dann auch diese ganzen Gespräche über Inflation dazu genutzt hat, das auch massiv zu tun. Mhm. Aber wie gesagt, also insgesamt, glaube ich, ist man in der Schweiz, hat man weniger Probleme mit Inflation, hat man weniger Probleme mit sozusagen Vertrauen in die Währung, Vertrauen in die Zentralbank. Und diese ganze Crypto-Hype, den wir hier haben, ich glaube, der ist jetzt nicht unbedingt deswegen so entstanden hier, weil per se mal die Leute die SNB so furchtbar finden. Aber ich glaube, wenn man allgemein in der Schweiz eine Ansammlung von Freigeistern hat, und man vielleicht eben dann den Gedanken sympathisch findet, so eine Währung zu haben, wo man eben unabhängig von zentralen Autoritäten halt ist, wenn man die generell so ein bisschen suspekt vielleicht findet, wenn man eben so ein bisschen freigeistig angehaucht ist. Und ich glaube, das ist eher so das, wo das in der Schweiz halt herkommt.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich muss auch sagen, dass die Inflation jetzt wirklich im Alltag angekommen ist, wie ich es vor vielen Jahren in Argentinien erlebt habe. Ich war 2008 in Argentinien, da habe ich es gemerkt, so alle zwei Wochen steigen die Preise im Restaurant, aber da war es mir egal, weil ich hatte sozusagen ausländische Devisen, hatte Euros. Jetzt steigen hier die Preise in Wien und ich habe auch Euros und man merkt das. Also es hat den einen Effekt, dass das alte Sprichwort über Geld spricht man nicht, ist nicht mehr gültig. Alle sprechen nur noch über Geld, weil niemand kann sich mehr das leisten, was er sich gerne leisten würde. Und das ist schon ein Thema, das auch Bitcoin, glaube ich, viel Aufmerksamkeit gibt. Und dein Auftritt im Fernsehen hat das ja auch gezeigt. Also es werden ja jetzt offenbar auch die Medien in der Schweiz langsam aufmerksam.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich schon so, dass auch die Inflation das Thema dann mehr auf den Tisch gebracht hat. Weil wir haben alle mal darüber geredet, es ist schlecht, dass wir eine hohe Geldmenge haben. Und es hat dann aber eben erstmal keine Inflationsauswirkung gehabt. Und dann wurde die Geldmenge immer weiter ausgeweitet und dann hat man gesagt, okay, wann kommt jetzt der Punkt, wann irgendwann Inflation wirklich kommt, oder? Und kann man sie dann noch eigentlich in den Griff bekommen? Und dann mit einmal, boom, kam die Inflation. Und das hat sicherlich unterschiedliche Gründe auch noch dazu gehabt. Das ist jetzt nicht nur allein die Ausweitung der Geldmenge, aber es gab dann eben noch Dinge dazu, die gekommen sind, die es dann schlussendlich das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Aber klar, es ist, denke ich, dadurch auch Bitcoin noch viel mehr ein Thema dann geworden, als die Menschen gemerkt haben, okay, wow, jetzt ist sie da, die Inflation. Und jetzt passiert halt wirklich das, was die ganzen komischen Bitcoin-Leute, worüber die schon immer irgendwie ein bisschen geredet haben. Und ich glaube, wir Menschen sind ja auch so ein bisschen so, wir müssen manchmal Dinge sehen und spüren, bis wir sie dann wirklich glauben. Oder bis wir dann wirklich davon überzeugt sind. Und wenn man manchmal sehr, soll ich sagen, vorausschauend über Dinge redet und auch vielleicht warnt, dann hat man manchmal einen schwierigen Stand. Ja. Und erst wenn das dann irgendwie so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann sagen alle so, hoho, ja, und sind alle ganz überrascht.
Ich glaube, man muss das auch akzeptieren und zulassen und darf den Leuten da auch nicht böse sein. Dass sie nicht, dass einfach im Abstrakten sind Dinge für die wenigsten Leute interessant, aber dann, wenn es plötzlich handfest wird, dann ändert sich das und das merken wir jetzt offenbar.
Ja, total. Also ich meine, das ist ja überall so, das ist auf Unternehmensebene so, Unternehmenspolitik, wie eben jetzt, wenn es ums Investieren geht, genau.
Tatjana Puhan, Chief Wealth nein, Chief Investment Officer bei der Copernicus Wealth Management, sorry dafür. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand das sehr spannend. Du bist ganz offiziell eingeladen, wenn du mal in Wien bist, im Studio vorbeizukommen, würde ich mich sehr freuen, weil ich mache normalerweise meine Aufnahmen in Person. Die werden dann noch interessanter. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Ja, ich glaube, wir waren jetzt schon sehr breit in unseren Themen. Aber ganz vielen Dank und ich komme gerne mal vorbei. Wien ist immer eine Reise wert. Würde ich mich freuen.
Würde mich sehr freuen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.